Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Mit dieser Werbung landete die Sparkasse 1995 ein Klassiker, der unzählige Male gecovert und zitiert wurde. Kaum zu glauben, dass das nun schon 25 Jahre her sein soll. Die Modelle der Autos und der Boote, der Stil der Häuser hat sich inzwischen geändert, nicht aber die Rolle, die Besitz in unserem Leben spielt. Was wir besitzen, was unser ist, das prägt sehr schnell die Rolle, die wir spielen. Es entscheidet über den Einfluss, den wir haben. Es lässt uns mehr oder weniger beachtet sein. Wie sehr wir uns über Eigentum definieren, wie viel wir dafür tun, dazu gibt unser heutiger Bibeltext eine ganz neue Sicht weiter. Wir lesen in der Apostelgeschichte im 4. Kapitel, in den Versen 32 bis 37. Da heißt es, die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jedem, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Wir befinden uns in Jerusalem ein paar Tage nach dem Erntedankfest des Jahres 33. Einige Menschen, die vorher mit dem inzwischen hingerichteten Jesus aus Nazareth unterwegs waren, hatten auf dem Fest eine vielbeachtete Rede gehalten. Sie wurde auch noch simultan übersetzt. Sie hatten dargelegt, was sie erlebten und worauf sie nun vertrauten. Diese Lehre fand spontan eine Vielzahl von neuen Anhängern. Als dann auch noch ein lange Zeit gelähmter Mensch geheilt wurde, und die Heiler jenen verstorbenen Jesus für die Tat verantwortlich machten, waren sie von den Behörden festgenommen worden. Man hatte sie nur unter der Auflage wieder auf freien Fuß gesetzt, dass sie in Zukunft nicht mehr von jenem Jesus erzählen sollten. Ihr Abgang allerdings ließ Zweifel daran zu, dass sie sich an diese Bedingungen halten würden. Unmittelbar danach waren sie zu der wachsenden Gruppe von Menschen gegangen, die sich zu Jesus bekannten, und hatten mit ihnen gebetet. Diese Gruppe nun wird so beschrieben, wie wir es eben gehört haben. Ein Herz und eine Seele sollen sie gewesen sein. Ein Begriff, der aus der Bibel heraus nachgerade zum Sprichwort geworden ist und bis heute eine ideale Gemeinschaft beschreibt. Danach sehnen sich ja viele Menschen. Gute Gemeinschaft kann ein entscheidender Anlass werden, sich der Gemeinde Jesu anzuschließen. Menschen erwarten und erleben das Ende ihrer Einsamkeit. Sie freuen sich, wenn ihnen jemand zuhört, wenn sie echtes Interesse an ihrer Situation spüren, wenn sie sich nicht verstellen müssen, sondern so sein dürfen, wie sie sind. Wir hatten eine tolle Gemeinschaft, so heißt es nicht selten, wenn jemand von einer Freizeit, von einer Seelsorgewoche einem gelungenen Gemeindekreis berichtet. Wir haben uns gut verstanden, wir haben einander ermutigt, wir konnten uns vertrauen. Gemeinschaft, das ist so ein Stichwort, das schon zwei Kapitel vor unserem heutigen Bibeltext auftaucht, als die erste christliche Gemeinde beschrieben wird. Da heißt es, sie blieben aber beständig in der Apostellehre, im Brotbrechen, in der Gemeinschaft und im Gebet. Was, wenn wir diesen Begriff Gemeinschaft hören, so beim ersten Hinhören gar nicht gleich rauskommt, Es geht dabei um mehr als um den Gleichklang der Herzen. Es geht um mehr als um gegenseitiges Verstehen und das Gefühl der Geborgenheit. Es geht dabei auch um gegenseitige Teilhabe an dem, was sonst als ganz privat gilt, wonach zu fragen sich nicht ziemt. Es geht um das, was keinen was angeht. Es geht um unser Eigentum. Beschrieben wird die Gemeinschaft in der Folge nämlich so: Nicht einer sagte, dass sein Besitz ihm gehöre, sondern es gehörte alles allen gemeinsam. Und ganz praktisch sah das dann so aus, dass Wohlhabendere ihre Immobilien zu Geld machten und den Erlös für ärmere Gemeindeglieder zur Verfügung stellten. Jeder bekam davon, was er zum Leben brauchte. Weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht, aber bei solchen Schilderungen erfasst einen doch langsam ein ungutes Gefühl. Die Rede vom bedingungslosen Grundeinkommen fällt uns ein. Und die Zweifel kommen hoch, ob das Menschen wirklich motiviert, sich mit ihren Möglichkeiten dann in eine Gesellschaft einzubringen, wie es ja nötig wäre, oder ob es eher die Bequemlichkeit steigert. Der Gedanke vom christlichen Kommunismus steigt uns in den Kopf. Hat sich nicht in der Geschichte schmerzlich gezeigt, dass solche Ideale nicht fürs Leben taugen? Warum immer wieder diese Hoffnung schüren, diese Utopien bedienen? Positiv festzuhalten ist allerdings, dass hier in der ersten Gemeinde der Glaube eben nicht nur aus frommen Worten besteht. Er erreicht einen sehr sensiblen Punkt, wahrscheinlich unseren empfindlichsten Körperteil, nämlich das Portemonnaie. Und es geht auch nicht nur um eine großzügige Kollekte, mal etwas mehr ins Körbchen werfen, sondern es geht tatsächlich ums Eingemachte, um die Immobilien. Wie kommt aber nun einer zu so einer Haltung? Steckt etwas dahinter, das sich tatsächlich zu entdecken lohnt, oder ist das alles bloß lebensfremder Idealismus? Jetzt braucht man mal die erste Folie. Am Anfang steht eine Erkenntnis, die offenbar der eben ausgeschüttete Heilige Geist unter den Christen in Jerusalem hervorgebracht hat. Da heißt es, keiner sagte mehr von seinen Gütern, dass sie sein Eigen seien. Wir erinnern uns noch an den Werbespot. Keiner sagte mehr von seinen Gütern, dass sie sein Eigen seien. Das ist ja eigentlich eine sehr nüchterne Erkenntnis, auf die jeder kommen könnte, ohne dass er Christ wäre, aber die wir natürlich sehr gern verdrängen. Es gehört uns tatsächlich nichts, jedenfalls nicht so, dass wir es auf Dauer behalten könnten. Alles, was wir haben, werden wir irgendwann mal loslassen müssen. Es ist also schlicht nur für eine durchaus überschaubare Zeit in unseren Händen, quasi wie geliehen. Das Abgabedatum steht noch nicht von vornherein genau fest, bewegt sich aber in einem kalkulierbaren Zeitraum, rückt bei manchem sogar überraschend weit nach vorn. Dann sind wir wieder los, was wir mal so fest in unseren Händen wähnten. Nein, es ist nicht alles nur geklaut, wie es die Prinzen singen, aber es ist tatsächlich alles gar nicht meine. Wer etwas anderes behauptet, lügt sich schlicht in die eigene Tasche. Du Narr, heißt es bei Jesus mal in einem Gleichnis, wo einer meinte, er könnte für Dauer etwas aufbewahren, was er gerade erworben hat. Närrisch zu glauben, wir könnten etwas dauerhaft besitzen. Die ersten Christen haben nun nicht nur diese allgemeine Erkenntnis verinnerlicht, sie haben zugleich mit dem lebendigen und auferstandenen Christus gerechnet. Gleich im nächsten Satz heißt es nämlich, dass sie von ihm begeistert erzählten. Sie rechneten mit ihm, wussten ihn in ihrer Nähe. Und nun kommt der erste ganz springende Punkt. Er war für sie nicht nur einer, der ihr Leben von außen betrachtet, der es leitet und ihnen Hinweise gibt für ihr Leben, für den Umgang mit ihrem Besitz, mit all dem, was sie so haben, mit ihrer Zeit, mit ihren Mitmenschen. Er gab nicht nur von außen hilfreiche Tipps, sondern er war mittendrin. Er gehörte für sie zum Leben dazu. Wir reden ja manchmal so von Jesus, als sei er so der Organisator, als sei er so derjenige, der uns die Hinweise gibt, als würde er der Trainer sein, der sagt, wie wir es dann selber machen müssen. Aber sie sahen, dass sie mit allem, was zu ihnen gehörte, mit Jesus und seiner Person verbunden waren. Sie hatten nicht nur die allgemeine Erkenntnis, alles einmal wieder loszuwerden, sondern entdeckten, dass ja alles einschließlich ihrer Person ihm gehörte, dass sie Anteil an seinem Leben und seinen Gaben hatten. Sie und das, was zu ihnen gehört, mit Jesus verbunden, ja eigentlich von ihm gegeben, von ihm Anteil gegeben. Und das ist nun keine mehr so allgemeingültige Erkenntnis wie eben die geäußerte, dass wir nichts mitnehmen können. Für diese Einsicht muss man Jesus kennengelernt haben, muss man ihm begegnet sein und von ihm selbst, vom Heiligen Geist, das Vertrauen zu ihm geschenkt bekommen haben. Was ich bin und was ich habe, ist sein. Jesus ist nicht der Regler meines Lebens, sondern ich habe Anteil an ihm, an seinem Reichtum. Was ihm gehört, ist auch mein, und was mir anvertraut ist, ist sein Eigentum. Es gibt nichts, was ich unabhängig von ihm haben, verwalten oder abgrenzen müsste bzw. könnte. Er versorgt mich aus seinem Reichtum. Alles, was ich brauche, ist in seiner Hand und kommt von ihm. Und wenn uns das klar geworden ist, dann erwächst daraus nun ein zweiter wichtiger Gedanke. Ich bin ja nicht sein Einzelkind. Die Beziehung zu Jesus ist zwar einzigartig für jeden, aber nicht exklusiv, nicht ausschließlich. Viele andere gehören ebenfalls zu ihm. Viele andere haben wie ich Anteil an seinen Gaben. Und wenn das so ist, dann kann ich mit meiner Beute, die ja eigentlich gar nicht meine ist, mich eben nicht in eine stille Ecke zurückziehen, sondern dann gehören die anderen dazu. Dann sind sie ebenfalls gemeint, wenn Jesus mich beschenkt, wenn ich die Gaben Jesu gebrauche. Dann gehören diese Gaben nicht mir persönlich, sondern sind Teil des Reichtums, den er für alle seine Leute spendiert. Mit diesem Reichtum will er allen die Sorge um das Leben abnehmen. Diese Erkenntnis, ich bin eins mit Christus und habe Anteil an allem, was er seinen Menschen zur Verfügung stellt, diese Erkenntnis war die Grundlage für das, was seinerzeit in Jerusalem geschah. Dass Christen Land und Häuser verkauften, um anderen das Überleben, um anderen eine sichere Existenz zu ermöglichen. Damit ist nun allerdings ein kluger und wirtschaftlicher, ein überlegter Umgang mit den Leihgaben keineswegs ausgeschlossen. Oft geht es ja so, dass Dinge, die uns nicht persönlich gehören, weniger geachtet werden. Für den, der Jesus lieb hat, gehört kluger und wirtschaftlicher Umgang mit den Ressourcen dazu. Es haben auch damals nicht alle ihre Häuser oder ihr Land verkauft. Von Maria, der Mutter des Johannes Markus und dem späteren Verfasser des Evangeliums, wissen wir, dass sie ihr offenbar großes Haus in Jerusalem natürlich behielt, sodass sich unter anderem die Christen dort auch immer wieder versammeln konnten. Es war vielleicht auch nicht immer nur weise, die Immobilien zu verscherbeln. Die Jerusalemer Gemeinde muss später von Spenden der Christen aus wirtschaftlich stärkeren Gebieten unterstützt werden. Wir können heute nicht mehr beurteilen, ob das seine Ursache im Umgang mit den Grundstücken hatte, ob sie eventuell viel schneller mit der Rückkehr Jesu rechneten und deswegen auch alles leichter losgaben, oder ob Jerusalem wirklich ein wirtschaftlich schwieriges Pflaster war. Die Stadt war schließlich dicht bevölkert, wegen ihrer Lage auch als Handelsort ungeeignet. Viele Mitglieder der jungen Christengemeinde hatten ihre Existenz in anderen Landesteilen aufgegeben, so auch die Apostel, und waren der Gemeinde wegen nach Jerusalem gezogen. Alles Faktoren, die eine Tendenz zur Verarmung verstärkten. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist der Umgang mit dem Anvertrauten klug abzuwägen. Als Christ und einer, der die materiellen Güter nicht als sein Eigentum betrachtet, muss ich nicht von vornherein einem bedingungslosen Grundeinkommen zustimmen und die jetzt gerade reichlich gewährten Zuwendungen angemessen finden. Wirtschaftliches Denken und Handeln, situationsangepasst und nicht blauäugig zu reagieren, ist in jedem Fall notwendig. Nebenbei die übergroße Rücklagenbildung auch in kirchlichen Haushalten halte ich schon für problematisch. Der Grat ist sehr schmal zwischen verantwortlichem Umgang mit anvertrauten Mitteln und dem Bestreben, sich möglichst gut und dauerhaft abzusichern. Das Geld soll ja arbeiten, soll dem Reich Gottes dienen. Und da wünschte ich mir manchmal mehr Risikobereitschaft, Menschen in den Dienst zu rufen, Arbeitszweige zu beginnen, die eben gerade notwendig sind. Aber ob man nun so oder so entscheidet, wichtig ist vor allem die Grundeinstellung. Was ich habe und worüber ich verfügen kann, ist nicht mein, sondern Leihgabe meines Herrn. Die Schlüsselstellung bei der Frage nach meinem Besitz hat dabei Jesus selbst. Ohne ihn, ohne seine Gegenwart, ohne den Heiligen Geist verkehrt sich nämlich alles ins Gegenteil. Wer aus diesem Bibeltext oder auch aus anderen ähnlichen ableiten will, dass grundsätzlich jeder dasselbe haben, dass alles geteilt werden müsse, der befindet sich auf dem Holzweg. Dann machen wir aus der lebendigen Gemeinschaft mit Jesus ein totes und todbringendes Prinzip. Der Kommunismus ist dafür ein lebendiges Beispiel. Manche seiner Akteure haben sich auf Jesus berufen. Er hat doch gesagt, dass alle gleich sein sollen. Und dann wurde enteignet, weggenommen, zwangskollektiviert, Unfriede gesät. Wie viel Mord und Totschlag ist im Namen der Gleichheit passiert? Auch die Christen, die bieten da schlimme Beispiele. Die Täuferbewegungen im späten Mittelalter zum Beispiel, die eine blutige Herrschaft aufrichteten. In Münster war es ein Jan van Leyden, der mit seinen Kumpanen kurz nach der Reformation auch das verordnete Gemeineigentum durchsetzte. Als ihn dann seine Frau auf den eigenen Luxus ansprach, wurde sie von ihm persönlich umgebracht. Ohne die lebendige Gemeinschaft mit Jesus, ohne dass ich allein bei mir beginne und das Teilen eben nicht zugleich von anderen erwarte, erstarrt alles in todbringenden Regeln. In mir muss die Erkenntnis wachsen und niemand hat das Recht, daraus ein Prinzip für alle abzuleiten. Dann würden wir nämlich versuchen, alles selbst zu organisieren, was nur seinen Geist schafft. Auch die Regel des Zehnten wird dann zum Gesetz. Sie klingt ja gut, aber kann es nicht auch sein, dass wir uns damit innerlich freikaufen, um die übrigen 90% wieder völlig selbstbestimmt verwalten zu können? Wir können Jesus nicht als Autorität missbrauchen, um irgendwelche Gesellschaftsvorstellungen umzusetzen. Wir können kein Prinzip daraus stricken. Er muss selbst bei uns handeln. Er ist durch keine Ordnung zu ersetzen. Im Text fällt doch auf, die Gemeindeglieder bringen das Geld zu den Aposteln, zu den Ältesten. Sie geben es nicht den Notleidenden persönlich. Die Apostel stehen hier für Jesus selbst. Ihm gegenüber wird der Besitz losgelassen. Er persönlich ist ja der Teilhaber. Und es geht nicht um eine große Geste Ärmeren gegenüber, es geht um keine Selbstdarstellung. Daraus entstehen dann wieder bloß ungute Abhängigkeiten. Das passiert hier nicht. Niemand muss sich einem anderen gegenüber verpflichtet fühlen. Die Gemeindeglieder übergeben ihr Opfer Jesus, er gibt es weiter. Das lässt sich eben nicht zu einer Gesellschaftsordnung machen. Es muss die Nähe von Jesus sein, die uns jeden persönlich zu der Erkenntnis bringt, nichts ist unser, alles ist sein. Umgekehrt können wir auch nicht mit sozialem Engagement die Wirkung der Botschaft verstärken. Beides steht in unserem Bibeltext zwar nebeneinander, aber beides ist in gleicher Weise Geschenk. Was wir tun können, was wir selber tun können, ist einzig und allein einer Einsicht Raum zu gewähren, sie nicht abzuwehren, wenn sie uns ergreift, was ich habe, gehört meinem Herrn. Und wir können ihn bitten, zeige du mir den klugen und umsichtigen Umgang mit dem, was am Ende dir und nicht mir gehört. Es läuft schließlich immer wieder auf das Prinzip hinaus, was wir auch bei der Speisung der 5000 sehen. Die Jünger bringen das, was sie haben, zu Jesus. Es ist scheinbar zu wenig, sie halten es aber nicht fest. Und er sorgt dafür, dass alle satt werden. Wo wir so mit unserem Besitz verfahren, wird niemand zu kurz kommen. Dann werden wir ohnehin zeitlich befristete Gehalts- und andere Unterschiede fröhlich aushalten und die Freiheit der Kinder Gottes erfahren, die anziehend wirkt. Nein, es läuft dann wirklich anders als in dem Werbespot am Anfang. Ich brauche nicht aufzuzählen, was alles mein ist. Und ich kann lernen, wenn es ums Geld geht, loslassen. Amen.